Hallo und herzlich willkommen zu dieser zweiten Folge der Staffel Deutsch-Israelische Beziehungsgeschichten des Podcasts Jüdische Geschichte kompakt, der wie immer eine Gemeinschaftsproduktion des Potsdamer Moses-Mendelssohn-Zentrums mit dem Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg ist. In dieser Folge wollen wir uns mit dem kulturellen Transfer zwischen Deutschland und Israel beschäftigen. Denn mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen vor 60 Jahren ist auch ein reger Kulturaustausch zwischen beiden Ländern entstanden, der zahlreiche Projekte und Initiativen in ganz unterschiedlichen Bereichen hervorgebracht hat. So findet das weltweit größte israelische Filmfestival Seret in Deutschland statt. Und erfolgreiche deutsch-israelische Koproduktionen wie der Spielfilm Ayami von 2009 oder der Dokumentarfilm Die Wohnung von 2011 wurden mit zahlreichen internationalen Preisen bedacht. Im Bereich der bildenden Kunst fördern gemeinsame Ausstellungen wie Norbert Biski, Lewinsky Street in Tel Aviv 2015 sowie Stipendien für Kunstschaffende, Dialog und kreative Zusammenarbeit. Daneben gehören Konzerttourneen deutscher Orchester in Israel und Auftritte israelischer Solistinnen und Solisten in Deutschland in der nicht nur klassischen Musik zum festen Programm. Zudem hat sich die 2015 gegründete und in Berlin angesiedelte Barnbäum-Said-Akademie der Ausbildung junger Musikerinnen und Musiker im Sinne eines interkulturellen Dialogs verschrieben. Ein fester Termin sind auch die seit 20 Jahren alternierend in Berlin und Tel Aviv stattfindenden deutsch-israelischen Literaturtage, veranstaltet von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Goethe-Institut, die ganz aktuell allerdings aufgrund des Krieges in Israel abgesagt werden mussten. Zudem gibt es seit 10 Jahren einen deutsch-hebräischen Übersetzerpreis des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, mit dem Übertragungen aus dem Hebräischen ins Deutsche sowie aus dem Deutschen ins Hebräische ausgezeichnet werden. Und seit diesem Jahr ist in Berlin wieder ein privater Verlag für hebräische Literatur ansässig, der mit seinem Namen Altneuland nicht nur auf den programmatischen Roman von Theodor Herzl verweist, sondern auch auf die durch die Nationalsozialisten ausgelöschte, reiche hebräischsprachige Literaturtradition, auf die diese Stadt zurückblicken kann. Bereits an diesen Beispielen wird deutlich, dass der Kulturtransfer zwischen Deutschland und Israel fest verankert ist, politisch gewollt und auch entsprechend gefördert wird. Aber es sind Personen und Initiativen, die dieses kulturpolitische Konstrukt mit Leben, mit künstlerischen Beiträgen und Ideen füllen, auch und insbesondere in diesen Zeiten. Und mit zwei dieser Akteure möchten wir heute über ihre Arbeit und über ihre Perspektiven sprechen. Bevor wir unsere beiden Gäste begrüßen möchten, werden wir erst sagen, wer wir sind und uns kurz vorstellen.
Mein Name ist Ines Sonder. Ich bin Kunsthistorikerin am Moses-Mendelssohn-Zentrum mit dem Forschungsschwerpunkt Architekturgeschichte Israels.
Und mein Name ist Anna Dorothea Ludewig. Ich bin Literaturwissenschaftlerin am Moses-Mendelssohn-Zentrum und freue mich nun, unseren ersten Gast vorstellen zu dürfen, Ron Segal. Ist Autor und Filmemacher. Er wurde 1980 in Israel geboren und absolvierte die Jerusalem Sam Spiegel Film School. 2009 kam er mit einem DAAD-Stipendium und einer Filmidee nach Berlin, wo er seitdem überwiegend lebt. Aus Berlin stammten auch seine Großeltern, die von den Nationalsozialisten nach Riga deportiert und dort ermordet wurden. Ron Segals Arbeit ist an der Schnittstelle von Literatur und Film angesiedelt. Er ist in verschiedene filmische Projekte involviert. Zudem erschien 2014 sein Roman Jeder Tag wie heute und 2022 wurde unter dem deutschen Titel Katzenmusik sein zweiter Roman veröffentlicht, den er unter anderem mit einem Alfred-Döblin-Stipendium realisieren konnte. Herzlich willkommen!
Und mir ist es jetzt eine Freude, Micha Groß vorzustellen. Er studierte Psychologie mit dem Spezialgebiet experimentelle Schlaf- und Traumforschung an der Universität Zürich. 1990 folgte das Doktorat am Technion in Haifa. Bis 1994 war er dann wissenschaftlicher Mitarbeiter am Psychologischen Institut der Universität Zürich. Und im Jahr 2000 gründete er gemeinsam mit Asher Ben Shmuel und Shlomit Groß das Bauhaus Center Tel Aviv, das sich heute in der Diesengoffstraße 77 befindet. In diesem Jahr begeht das Bauhaus Center also sein 25-jähriges Bestehen. Zu seinen Aktivitäten gehören in dieser Zeit mehrsprachige Bauhausführungen durch die weiße Stadt von Tel Aviv, Ausstellungen, Publikationen sowie Vorträge im In- und Ausland. Einige Ausstellungen und Publikationen haben wir auch gemeinsam kuratiert und veröffentlicht, zum Beispiel die große Wanderausstellung zum Bauhausjahr 2019 in Kooperation mit der Alten Synagoge Essen. Und damit möchte ich zu einigen ersten Fragen an Micha kommen, und zwar mit einer kleinen Erinnerung beginnen. Im Jahr 2001 war ich zu einem längeren Forschungsaufenthalt in Israel, und bei meinen Spaziergängen durch Tel Aviv entdeckte ich in der Ben-Yehuda-Straße ein kleines Schaufenster mit einem Schild Bauhaus Center Tel Aviv. Leider war der Laden geschlossen. Bei der nächstmöglichen Gelegenheit kam ich zur Öffnungszeit wieder und war erstaunt, als ich den Inhaber mit einem Besucher Deutsch sprechen hörte. Im Laden selbst befanden sich einige Fotografien von Günter Förg und Ariel Sharons Kibbuz im Bauhaus aus dem Jahr 1976, der der bekannteste Bauhausabsolvent in Israel war. Es waren noch etwas karge Anfänge, könnte man sagen. Und daher zu den Fragen. Was war eigentlich der Gründungsgedanke dann des Bauhaus Centers im Jahr 2000? Welchen Zustand der Bauten in Tel Aviv wurde vorgefunden? Und hatte insbesondere die Publikation von Irmelkamp Bandau, Neues Bauen in Tel Aviv 1930 bis 1939, die mehr oder weniger ja die erste war, die das Thema umfangreich fotografisch aufarbeitete, einen Einfluss auf die Gründungsidee?
Ja, also vielen Dank für diese Frage. Die bringt mich ein Vierteljahrhundert zurück und ich mich fast ein bisschen besinnen, weshalb wir denn damals mit dem Bauhaus Center angefangen haben. Nun, natürlich haben wir uns immer für Architektur interessiert und meine Frau und mein Kollege, die konnte ich auch für dieses Thema interessieren. Und so haben wir zusammen im Jahre 2000 gesagt, doch, Tel Aviv, die weiße Stadt von Tel Aviv ist etwas ganz Besonderes. Und wir haben uns dann versucht, mit der Stadt Tel Aviv in Kontakt zu setzen. Wir haben mit ihnen gesprochen, verschiedene Leute angesprochen und gefragt, ob sie interessiert wären, etwas zu diesem Thema, zur Bauhaus-Tradition, zur Bauhaus-Architektur der Stadt zu machen. Die Leute, mit denen wir sprechen konnten, die waren ein bisschen überrascht überhaupt über diese Idee, wussten meistens auch nicht genau, um was es geht, so dass wir relativ schnell gesehen haben, dass die Stadt eigentlich kein Ansprechpartner ist. Und so haben wir ganz praktisch gesagt, ja, wenn sonst auch niemand sich diesem Thema widmet, dann kann man ja auch keine Fehler machen. Und da haben wir beschlossen, also selber uns eine Art, ja, uns dieser Teil der Geschichte von Tel Aviv zu widmen und haben dann dieses kleine kioskähnliche Bauhausgeschäft eröffnet an der Ben-Yehuda-Straße, wo du damals vor offenbar geschlossener Türe gestanden bist und danach dann doch zu uns in Kontakt treten konntest.
Eine ganz andere Verbindung, während Micha Gross aus der Schweiz nach Tel Aviv gegangen ist und da das Bauhaus sozusagen entdeckt hat für sich und zugänglich gemacht hat, ist Ron Segal nach Berlin gekommen mit 2009, wie ich in der Vorstellung gesagt habe, mit einem DAAD-Stipendium. Aber vielleicht können Sie Ron noch mal ein bisschen mehr erzählen über Ihr Kommen nach Berlin, Ihre Ankunft in Berlin und auch Ihr Bleiben in Berlin, was vermutlich ja nicht von Anfang an so geplant war.
Das stimmt. Also, wie erwähnt, 2009 bin ich nach Berlin gezogen mit einem DAAD-Stipendium, Deutscher Akademischer Austauschdienst, um Recherche an den digitalen Archiven des USC Shoah Foundation an der Freien Universität zu machen. Das ist ein Archiv von etwa mehr als 50.000 Videozeugnisse von Holocaust-Überlebenden. Ein Riesenprojekt vom Regisseur Steven Spielberg. Man sagt, dass um alle Videozeugnisse anzuschauen, bräuchte man 12 Jahre lang. So viel Material ist dort gesammelt. Ich habe natürlich kein 12 Jahre lang recherchiert, aber doch 1,5 Jahre. Ich habe mir ein paar hundert solche Videozeugnisse angeschaut und von deren Erinnerungen, von deren Geschichten habe ich die Geschichte meines Debütromans Jeder Tag wie heute geschrieben. Wichtig zu sagen aber, das ist ein Roman, ein Werk der Fiktion, wobei die Erinnerungen der Hauptfigur sind teilweise echt und auf dieser Recherche basierend. Die richtige Frage ist aber, warum bin ich doch geblieben, weil das Stipendium läuft nicht mehr seit lange. Ich habe mich in der Stadt ein bisschen verliebt 2009. Zu der Zeit habe ich auch an der Berliner Marathon teilgenommen und fühlte mich wirklich als Teil der Stadt. Das ist auch kein Zufall. Meine Großeltern mütterlicherseits, die stammen ursprünglich aus Berlin. Sie haben damals in dem Bezirk Schöneberg gewohnt, wo sie sowohl eine Wohnung als auch einen Antiquitätenladen besaßen. Und ich glaube, wenn du die Wohnung meiner Großmutter vor 5 Jahren in Tel Aviv besucht hättest, hättest du gleichzeitig auch eine Wohnung in Berlin in den 30er Jahren besucht. So sah es aus. Und ich glaube, das ist kein Wunder, dass ich ausgerechnet in Berlin gelandet bin und nicht in Bonn oder in Köln. Ich betrachte meinen Umzug nach Berlin als eine Art Rückkehr der Familie sozusagen.
Vielleicht darf ich gleich noch mit einer Frage zum Roman anschließen, weil wenn ich das richtig gelesen habe, sind Sie ja ursprünglich mit einem Stipendium für einen Film oder zumindest für Recherchen für einen Film oder ein Drehbuch nach Berlin gekommen. Und entstanden ist aber ein Roman und kein Film- oder Drehbuchprojekt. Und das würde mich einfach interessieren. Also der Roman, vielleicht um das ganz kurz zu sagen, handelt von einem Überlebenden der Shoah, der sein Leben in Israel verbracht hat, im Wesentlichen. Also nachdem er aus den Konzentrationslagern dann eben freigelassen worden war und der in einem, ja, Demenz- oder Alzheimer-Erkrankungsprozess steckt und das erste Mal wieder nach Berlin kommt und mit sehr fragmentarischen Erinnerungen diese Reise eben antritt. Und dieses Projekt ist entstanden, dieser Roman ist entstanden und eben aber kein filmisches Projekt. Und das würde mich doch interessieren, wie es dazu gekommen ist.
Das war ein schöner Unfall sozusagen. Ich hatte doch vor, ein Drehbuch zu schreiben. Ich habe Film studiert und ich habe auch das angefangen zu machen. Wobei bei dem Schreiben habe ich bemerkt, dass was ich schreibe, ist tatsächlich Prosa. Nur um zu erklären, der Unterschied zwischen Prosa und Drehbuch liegt daran, dass in einem Drehbuch gibt es nur Dialogen und Aktionen. Was eine Figur macht und was sie tut, was sie sich fühlt, was sie sich denkt, das sieht man nicht auf dem Bildschirm. Deswegen diese solche Beschreibungen sind nicht in einem Drehbuch zu finden. Und ich habe doch bemerkt, aber was ich schreibe, ist doch Beschreibungen von Gefühlen, von Gedanken. Deswegen, das ist eher Prosa. Und ich habe mich dann entschieden, einfach als Bauchgefühl die Geschichte bis zum Ende zu schreiben, um zu sehen, was ich dann in der Hand habe, sozusagen. Eine Kurzgeschichte, ein Roman, ich wusste nicht. Und so wurde es zu meinem ersten Roman gekommen. Und dann habe ich mich entschieden, den Roman als Stoff für das Drehbuch zu nutzen. Also ich habe das alles einfach komplizierter gemacht. Daraus dann habe ich das Drehbuch geschrieben und das Filmprojekt ist noch lebendig und befindet sich gerade in der Finanzierungsphase und wir hoffen mit der Produktion im Laufe nächstes Jahres zu beginnen. Warum dauert es so lange? Ich würde nur sagen, es ist viel einfacher, Bücher zu schreiben als Filme zu produzieren und nicht, weil es einfach ist, ein Buch zu schreiben, sondern weil es verdammt hart ist, einen Film zu produzieren, vor allem Animationsfilmen und vor allem auch, weil das wäre mein erster Film als Regisseur. Aber wir sind noch dran, das ist eine deutsch-französisch-slowakische Koproduktion und vielleicht bei dem nächsten Gespräch besprechen wir dann über den Film.
Ja, sehr gerne. Und jetzt schlagen wir vielleicht einen Bogen nach Tel Aviv.
Genau. Und dort hat sich ja eigentlich nach der Gründung des Bauhaus-Centers, könnte man sagen, nach 3 Jahren die Ereignisse etwas überschlagen. Nämlich die White City von Tel Aviv wird 2003 mit seinem Ensemble von circa 4000 Bauten im sogenannten Bauhaus-Stil oder International Style zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Was hat das für euch für Auswirkungen gehabt? Ihr seid ja später auch in die Diesenkopfstraße 99 umgezogen, wo sehr viel Aktivitäten dann stattfanden, Micha.
Ja, tatsächlich war das für uns fast eine Art Nobelpreis, dass wir diese Anerkennung bekommen haben. Wir natürlich nicht wir persönlich, sondern die Stadt Tel Aviv. Aber das hat uns doch gezeigt, dass eben unser Interesse nicht ganz lokal ist, sondern dass das wirklich über das hinausgeht, was wir ja an und für sich eben schon gedacht haben, als wir 3 Jahre davor mit das Bauhaus Center gegründet haben. So bekamen wir quasi die Anerkennung von der UNESCO, also von der großen weiten Welt, dass Tel Aviv mit der Weißen Stadt ein Weltkulturerbe besitzt. Und das hat uns selbstverständlich sehr beflügelt, auch in unserem Schaffen. Also wir hatten dann plötzlich viel mehr Ideen, was wir jetzt machen könnten. Und zwar wollten wir ja anfänglich vor allem eben die uns der hiesigen Architektur widmen, den hiesigen Architekten, ihren Lebensläufen, ihrem Werk. Und das gab nun auch die Möglichkeit, das Schaffen dieser Architekten im Vergleich mit Architekten einerseits weltweit zu erforschen. Und dann haben wir auch die Möglichkeit gehabt, die Architekten zu verfolgen, die eben meistens aus Mitteleuropa, aus Deutschland und so nach Palästina gekommen sind. Und so konnten wir eben auch die Ideen, den Ideen nachgehen, zu schauen, was haben denn diese Architekten zum Beispiel von Deutschland in Deutschland gemacht und wie haben sie sich weiterentwickelt hier in mandatorischen Palästina.
Genau, da sind ja tolle Ausstellungen auch entstanden. Aber in dem Kontext noch mal eine Frage. Du sagtest schon, viele der Architekten haben in Deutschland oder an deutschen Hochschulen studiert, unter anderem am Bauhaus. Wir wissen heute, dass es etwa 5 sind, auch wenn in Publikationen häufig gesagt wird, Tel Aviv wurde von hunderten Bauhausarchitekten errichtet. Ja, sie sind beeinflusst gewesen von der Kunstschule. Und da meine Frage, wie wird eigentlich das Bauhauserbe in Israel rezipiert? Als eine deutsche Institution? Oder als deutsches Kulturerbe in Israel, weil es ja zumindest Impulse aus der Zeit der Weimarer Republik damals gab.
Ja, es ist interessant. Also tatsächlich, denke ich, sehen viele Israelis darin ein deutsches Erbe. Auch wenn wir das jetzt ein bisschen genauer anschauen, sehen wir das ein bisschen anders. Aber das mag sein, einerseits vom Namen und zum Zweiten ist man ja auch häufig versucht, eben die Kompliziertheit der Welt einfach zu gestalten. Und so sagen sich die Leute, ja, okay, das ist Architektur, die aus Deutschland hier hingekommen ist. Und man kann es natürlich schon auch erklären, dadurch, dass eben die Aliyah in den 30er Jahren hauptsächlich aus Menschen bestanden hat, die aus Mitteleuropa, aus Deutschland, Österreich nach Palästina gekommen sind. Und dann macht man den Kurzschluss, ja, dann, das ist eben auch die Architektur, die die gleich mitgebracht haben. Bei weiteren Untersuchungen haben wir ja dann festgestellt, dass es eben nicht genauso gewesen ist, sondern dass viele Architekten zum Beispiel eben ursprünglich aus Osteuropa stammten und unter anderem wegen Numerus Clausus in der Sowjetunion oder anderen Gründen dann nach Westeuropa gekommen sind. Die haben dort ihre Studien gemacht und sind dann nach Palästina gekommen und haben hier, sagen wir jetzt ein bisschen vorsichtiger, modernistisch gebaut. Aber eben der Modernismus wird hier als Synonym mit Bauhaus bezeichnet. Und somit Synonym Deutschland.
Ja, das ist interessant und vielleicht können wir da auch eine Form von Gemeinsamkeit auch ihrer beiden Arbeiten darin sehen, weil sie sind beide vielleicht in einem Bereich tätig, der sowohl im deutschsprachigen Raum als auch in Israel Beachtung findet. Und ich habe mich auch gefragt oder wir haben uns gefragt, wie sie eben auch mit diesen unterschiedlichen Zielgruppen sozusagen umgehen und was das auch für ihre Arbeiten jeweils bedeutet. Und ja, das ist eigentlich eine Frage an Sie beide.
Ich kann dann beginnen. Es stimmt, dass ich sozusagen einen Fuß in Israel habe und einen in Deutschland, in Berlin genauer gesagt. Wobei Berlin ist wirklich mein Hauptwohnsitz. Bleibe natürlich in Kontakt mit Israel. Ich besuche Israel ein oder zweimal im Jahr oder kriege Besuche von Israel, von meiner Familie und Freunde. Aber ich arbeite dort nicht wirklich. Selbst wenn ein Buch von mir erscheint und die erscheinen alle zuerst auf Hebräisch, ich schreibe hauptsächlich auf Hebräisch, gehe ich auf keine Lesereise in Israel. Ich glaube, selbst wenn David Grossmann einen neuen Roman auf den Markt hat, geht auch er nicht auf eine Lesereise in Israel, weil wir haben diese Tradition nicht wirklich. Heißt, es gibt auch nicht wirklich Finanzierung dafür, Stiftungen und so weiter. Außerdem ist Israel ziemlich klein. Wie lange würde eine Lesereise dauern? Und das mache ich aber in Deutschland und Österreich. Ich glaube, bis zum heute habe ich mehr als 200 Lesungen gemacht und das heißt, ich kenne meine Texte ironischerweise viel besser auf Deutsch als auf Hebräisch. Und ich habe vielleicht drei, vielleicht fünfmal Lesungen in Israel gehalten und habe dann aus meinem Text auf Hebräisch gelesen, das fand ich fast komisch, weil ich war nicht daran gewohnt. Und ich habe das so gelesen, wie ich diese Texte dann auf Deutsch lese. Heißt falsch. Also ich würde schon gern mehr Tätigkeit in Israel im Bereich Literatur haben, aber man muss zugeben, das liegt nicht nur an Israel, sondern auch an mich. Ich lebe nicht dort, deswegen ist meine Haupttätigkeit im Literaturbetrieb doch in Deutschland.
Also die Frage lautet, wer ist unser Publikum? Da wir unsere beiden Füße quasi an zwei verschiedenen Orten haben, einerseits in Israel und eben zum zweiten in Europa, in Deutschland. Also da muss ich sagen, bei uns ist das auch interessant. Und zwar die Gründe, die können wir nachher noch besprechen, aber Bauhaus in Deutschland ist natürlich sehr bekannt. Also da kennen viele Menschen nicht nur den Handel Bauhaus mit Do-it-yourself-Geschäft, sondern eben auch die Geschichte des Bauhauses von Weimar, Dessau und Berlin. Und das ist ein Begriff, kann man schon sagen. Und ich denke, wir haben von daher wahrscheinlich fast mehr Bekanntheit gerade in Deutschland als hier in Israel heute. Das Interesse allgemein an Architektur, das geht vielleicht ein bisschen parallel mit dem zunehmenden Wohlstand eines Landes und der Möglichkeit auch herumzureisen und sich eben schönen Dingen, sagen wir mal so, zu widmen, so dass eben das Interesse in Europa, in Amerika, aber auch in Osteuropa traditionellerweise auch mit durch die Schulen und so weiter eigentlich recht groß ist. Während hier in Israel ist das Interesse an Architektur für die breite Bevölkerung besteht es eigentlich kaum. Und das kann vielleicht Ron sogar bestätigen, wenn er, als er in der Schule war und als er vielleicht auch später an der Universität, hat Architektur nicht diesen Stellenwert gehabt wie eben in Europa. Und das führt dann eben dazu, dass die Israelis irgendwie so nichts sehr sich für Architekturgeschichte allgemein und eben auch für das Bauhaus im Spezifischen interessieren. Erst von dem Moment weg, eben wo, das haben wir vorher kurz besprochen, Tel Aviv zum Weltkulturerbe ernannt wurde und sich das dann langsam herumgesprochen hat und dazu dann auch noch vielleicht der kommerzielle Anreiz dazu beigetragen hat, dass Bauhaus etwas aus dem Dornröschenschlaf da geweckt worden ist. Kommerzieller Anreiz meine ich einerseits, dass eben wirklich viele Touristen aus Deutschland vor allem, aber auch sonst von der ganzen Welt hier hingekommen sind, um sich den Modernismus, die Bauhausarchitektur anzuschauen. Und andererseits, dass die Wohnungen in Bauhausgebäuden mehr und mehr eben renoviert werden, hier in Israel ganz allgemein, spezifisch in Tel Aviv, an Wert zunehmen und so eben auch eine Art, ein Statussymbol werden.
Ja, vielleicht können wir daran gleich die Frage anschließen. Das klang ja vorhin auch bei Ron Segal schon kurz an, dass Deutschland legt auch großen Wert auf kulturellen Austausch mit Israel. Ohnehin gibt es in Deutschland eine rege Kulturförderung. Das war ja schon das Stichwort, auch diese Tradition der Lesereisen und die Präsentation eben neuer Bücher. Aber Deutschland legt eben auch in dem Rahmen ganz besonders großen Wert auf diesen kulturellen Austausch mit Israel und fördert diesen, würde ich zumindest sagen, auch recht stark. Und mich würde interessieren, auch wie das in Israel wahrgenommen wird, also ob es überhaupt auch wahrgenommen wird und ob Sie in dem Zusammenhang auch von wechselseitigen Interessen sprechen würden. Oder ob das wirklich eigentlich ein Interesse Deutschlands ist, sich auf verschiedenen Ebenen in Israel zu präsentieren und natürlich auch innerhalb von Deutschland israelische Kultur, was auch immer das dann im Einzelnen sein mag, zum Beispiel eine Ausstellung wie Anfang des Jahrtausends, die Neuen Hebräer, die in Berlin lief und auch doch für viel Furore gesorgt hat. Sowas wird eben in Deutschland gerne gefördert. Über die Motivlage wollen wir jetzt hier nicht im Einzelnen spekulieren, aber mich würde eben wirklich interessieren oder uns würde interessieren, ob das in Israel auch wahrgenommen wird, wie das wahrgenommen wird.
Ich bin vielleicht nicht in der besten Lage, diese Frage zu beantworten, weil ich ja doch in Berlin lebe und seit vielen Jahren nicht mehr in Israel. Ich kriege nur so ein bisschen von dem, was in Israel passiert. Ich erinnere mich daran, wir treffen uns heute im Anlass des 60 Jahren deutsch-israelische diplomatische und ich würde sagen auch nicht nur diplomatische Beziehungen. Und ich erinnere mich, dass genau vor 10 Jahren an der Leipziger Buchmesse war Israel zum Gastland deswegen und ich war auch da mit meinem ersten Roman, von dem wir redeten. Und zum gleichen Jahr war ich auch Gast bei den Deutsch-Israelische Literaturtage, die war aber in Jerusalem. Also es scheint oder schien schon ein Interesse an einem Wechsel zu geben. Ich hatte auch das größte Glück vor kurzem, ein paar Studenten aus Israel, die hier beim Austausch waren, zu treffen und auch Lesungen für sie zu halten. Genau, also es scheint Interesse zu geben, aber mehr als das kann ich leider nicht sagen. Das sieht vielleicht anders aus von Israel.
Ja, gut, dann werde ich mal aus meiner Sicht vielleicht etwas dazu sagen. Also das Interesse, das müsste man ja dann so fragen, wie wird das Bauhaus hier in Israel, das deutsche Bauhaus, aufgenommen? Und da kann ich sagen, dass ganz bestimmt auch ein Interesse besteht. Es gab vor wenigen Jahren in Jerusalem eine sehr schöne Ausstellung, eben auch im Zusammenhang mit 100 Jahre Bauhaus. Das war ein Momentum, denke ich, der sowohl in Deutschland wie eben aber auch hier in Israel dazu geführt hat, dass eben das Bauhaus-Erbe bekannt geworden ist und auch die Neugierde der Leute geweckt hat. Also im Museum Israel in Jerusalem gab es eine sehr eindrückliche Ausstellung zum Bauhaus und ich denke, dass das bestimmt der Fall ist, aber wenn wir es wieder reduzieren eben auf die Architektur, da kommen wir wieder auf dieselbe Geschichte zurück, dass eben Architektur, diesbezüglich kann man sagen, ist Israel eine Art ein Entwicklungsland und eben leider das Interesse hier nicht so groß ist. Man muss aber auch sehen, dass natürlich die Bevölkerung des Landes nicht wie in Deutschland, wo sie ja mehr oder weniger einheitlich ist, ist hier die Vielfalt schon anders. Also die Herkunft der Menschen in Israel, die kann man so ganz grob vielleicht dritteln. Also wir haben vielleicht, das ist schwierig sogar zu dritteln, man müsste vielleicht 20% machen, haben wir natürlich Leute mit europäischem Hintergrund, spezifisch eben Deutschland. Und dann gibt es die osteuropäischen Juden, die Juden, die eben aus der Sowjetunion hier hingekommen sind. Und dann haben wir ja auch die arabische Bevölkerung. Also es ist so ein großes Spektrum an Hintergründen und das hat ja auch immer damit zu tun, was interessiert mich. Also wenn zum Beispiel, wie jetzt Oren gesagt hat, seine Großeltern stammten aus Berlin sogar, dann hat er wahrscheinlich emotional schon einen anderen Bezug eben zu Möbeln, die aus Deutschland kamen, die er bei seiner Großmutter gesehen hat, als wenn eine Familie aus Äthiopien, die hier eingewandert ist, eben vom Bauhaus hört. Das ist denen einfach völlig fremd. Also ich denke, man darf daher auch nicht als böse interpretieren, wenn sich die hiesige Bevölkerung nicht so sehr interessiert, weil es eben wirklich für die auch schwierig ist, einen Bezug zu diesem Kulturgut zu haben, das eben wirklich spezifisch in diesem Sinne, sagen wir jetzt mal, aus Deutschland stammt.
Da hätte ich noch eine Frage, Micha. Ihr seid ja auch im Netzwerk Weiße Stadt organisiert, das vor einigen Jahren ja gegründet wurde und die unter anderem, nicht unter anderem, aber das White City Center im Lieblinghaus eröffnet haben mit finanzieller Unterstützung aus Deutschland, was wiederum zeigt, dass das Interesse stärker ist aus Deutschland als aus Israel, ein Denkmalschutzzentrum eben zu bauen oder zu institutionalisieren, um der Bausubstanz in Tel Aviv ja Unterstützung angedeihen zu lassen. Nun muss man sagen, ich habe damals diesen Prozess miterlebt. Wir waren beide bei der Gründung dieses Centers im Bauhausjahr 2019. Ich weiß, dass du damals oder ihr auch ein bisschen Befürchtungen hattet. Ihr seid eine private Institution. Jetzt kommt hier großes Geld aus Deutschland, schüttet das mehr oder weniger über das Haus. Und wenn ich das etwas ketzerisch in dieser Runde sagen darf, viel ist eigentlich nicht passiert, ne? Die machen viel Aktien, oder anders gefragt, sind die am Ende so Konkurrenz zu euch geworden, wie wir befürchteten, oder hat es Synergien gegeben oder negative Sachen? Vielleicht bleiben wir beim Positiven.
Ja, also das stimmt. Wir waren natürlich am Anfang schon ein bisschen erschrocken, als wir hörten, dass da Millionen von Euros nach Tel Aviv gepumpt werden und wir eigentlich, die wir ja diese ganze Geschichte selber finanziert haben und selber getragen, wir waren da nicht aktiv mit dabei. Man hat uns nicht mit einbezogen und so hatten wir Angst, dass eben durch diese quasi Subventionierung aus Berlin, dass wir da gar nicht mithalten können. Also das war für uns schwierig. Jetzt so nach einigen Jahren rückblickend kann ich eben positiv denken, sagen, eigentlich haben sich die Befürchtungen dann nicht als gerecht erwiesen. Und zwar hat sich das Lieblingscenter anders entwickelt, als wir eigentlich, als wahrscheinlich als es auch geplant war ursprünglich. Und auch unsere eigene Initiative hat sich ein bisschen anders entwickelt, so dass wir beide eine Nische gefunden haben. Ich glaube, umgekehrt, ein bisschen als Außenstehende, hat das Lieblingszentrum eben auch die Erfahrung gemacht, wie wir eben auch, dass eben Architektur in Israel nicht denselben Stellenwert hat wie eben in Deutschland und wie das eben auch die deutschen Initiatoren sich vorgestellt haben. Und so sind sie ein bisschen volkstümlicher geworden, würde ich mal sagen, indem sie dieses Haus jetzt so wie eine Art Gemeinschaftszentrum des Quartiers auch mitbenutzen, aber natürlich auch schon mit Hinblick auf Architektur, aber sie machen Kurse für Kinder, wie entwirf ich ein Haus und so weiter, oder? Also in dieser Richtung haben wir uns beide eben, wie gesagt, eine eigene Nische gefunden.
Wir kommen langsam zum Ende und ich würde gerne noch eine große Frage thematisieren und vielleicht einfach damit anfangen, auch an Ron Segal die Frage zu stellen, wie stark Sie in Deutschland auch als Repräsentant Israels wahrgenommen werden, insbesondere natürlich auch in kulturpolitischen Zusammenhängen, also Einladungen, Preise, Stipendien etc., inwieweit sich das eben auch sehr stark damit verknüpft, dass Sie als Repräsentant Israels möglicherweise wahrgenommen werden, während Sie sich, wenn ich das richtig verstanden habe, vielleicht als Berliner Schriftsteller und Filmemacher sehen würden und wahrscheinlich ja nicht als Repräsentant Israels in Deutschland. Also vielleicht können Sie was sagen zu dieser Selbst- und Fremdwahrnehmung, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit erfahren.
Das sehe ich ziemlich ambivalent natürlich. Auf der einen Seite, es gibt bestimmte Vorteile, wenn man als Israeli in Deutschland und Berlin ist und vor allem im Bereich Kultur und Literatur. Also zum Beispiel, wenn etwas in Israel passiert und es passiert immer etwas in Israel, kriege ich eine freundliche Mail von der FAZ. Sie interessieren sich für meine Meinung, ob ich Interesse hätte, einen Artikel zu schreiben. Natürlich haben Sie Interesse, mich zu fragen als Israeli oder als Israeli, der in Berlin lebt, nicht nur als Schriftsteller. Punkt. Aber das existiert sowieso nicht. Wir leben nicht in einem Vakuum und ich habe ja auch deutsche Wurzeln, also die Geschichte ist auch bekannt. Und diese Gelegenheiten nehme ich doch gern an, weil ich bin doch Schriftsteller und wenn ich die Gelegenheit habe, meine kleine Stimme zu nutzen, dann mache ich das gerne. Auf der anderen Seite, ich bin nicht der israelische Botschafter. Ich vertrete Israel nicht. Und deswegen, wenn das so automatisch gedacht wird, dass, na, hier ist der Ron, der Israeli, der kann das für uns beantworten oder der schuldet uns etwas. Wir ärgern uns über Israel oder wir haben Israel-Kritik oder sowas. Und dann ist er der richtige Ansprechpartner dafür. Und zwar ohne mich vorher zu fragen, ob das okay für mich wäre. Das kann natürlich ärgern und damit machen sich auch die Deutschen für sich manchmal leicht. Wenn etwas wie in der Synagoge in Halle passiert, dann kriege ich einen Telefonanruf von einer Radio oder Rundfunk und sie interessieren sich für meine Meinung. Wobei ich glaube, die wichtigere Frage zu stellen wäre, wie sehen Sie das? Wie sehen die Deutschen das? Das passiert doch in Deutschland. Auf deutschen Straßen mit eurer Geschichte. Also das hat nur wenig mit mir zu tun und meine Meinung dazu kann man schon ahnen. Natürlich fühle ich mich total unwohl in solchen Momenten in Deutschland und in Berlin zu leben. Aber genau diese Fragen wurden nicht gestellt, sondern die Israelis werden manchmal oder die Juden werden manchmal genau dafür benutzt. Sie beantworten das für uns. Wir müssen uns nicht damit beschäftigen. Und das ist natürlich, halte ich für sehr problematisch. Deswegen habe ich auch gesagt, ich bin ambivalent, wenn es darum geht.
Ja, das ist so die Auslagerung des Antisemitismus oder das Erklären des Antisemitismus zu einem jüdischen Problem. Und vielleicht
Genau.
können wir dazu auch noch wirklich abschließend die Frage stellen, vielleicht auch zuerst an Ron und dann an Micha, wie das ist mit der, also wie der 7. Oktober mit als Zäsur mit dem Gazakrieg ihre persönliche Arbeit und ihren Alltag in Deutschland, in Berlin, in Tel Aviv, in Israel verändert und beeinflusst hat und sicherlich auch auf verschiedenen Ebenen. Da spielt ja auch der Themenkomplex, den wir jetzt gerade angesprochen haben, sicherlich auch bei Ihnen, Ron, eine große Rolle. Und während ich mir auch gut vorstellen kann, dass in Tel Aviv schon alleine von einem Einbruch der Zahlen der Besucherinnen und Besucher auszugehen ist, aber vielleicht können Sie, Ron, und dann Micha dazu kurz etwas sagen.
Ja, also in den ersten Tagen, Wochen, vielleicht auch Monaten nach dem 7. Oktober wurden meine Lesungen von der Polizei eskortiert, was für mich eine völlig neue und ja, komische Erfahrung war. Wir sind alle daran gewohnt, dass neben jeder Synagoge in Deutschland steht die Polizei. Wir sind daran gewohnt, wobei das ist total traurig, dass das der Norm ist. Aber ich bin ja keine Synagoge und ich bin auch kein Celebrity und das war für mich vollkommen irre, dass die Polizei da war, so wie mein Bodyguard oder so. Auf der anderen Seite war ich froh, dass sie da waren, weil wenn sie da sind, heißt es, es war notwendig, es gab dafür einen Bedarf. Und was mich irritierte, dass ich empfand so eine Art Schweigen im Literaturbetrieb. Wenn ich das vergleiche mit dem Krieg in der Ukraine, zwischen Russland und der Ukraine, ich wurde ständig zu Solidaritätslesungen eingeladen, zum Beispiel. Das ist eine geistliche Unterstützung. Nicht mehr als das, aber das ist auch sehr wichtig. Wobei es gab gar keine Solidaritätslesungen für Israel und lange bevor der Krieg so schlimm geworden ist wie jetzt. Und apropos die letzte Frage, ich musste da einen offenen Brief in der FAZ veröffentlichen, weil das irritierte mich wirklich. Und auf der anderen Seite, viele Menschen, die ich kaum kenne oder mit denen ich seit sehr lange nicht gesprochen, nicht Kontakt habe, sie haben mich kontaktiert, manchmal per E-Mail, per Phone, einfach auf der Straße, um zu sagen, wir denken an dich, wir denken an euch. Sie wollten einfach Solidarität zeigen im persönlichen Bereich. Das hat sehr, sehr geholfen. Und diese Frage bleibt bis zum heute offen, weil der Krieg herrscht noch. Und auf meiner Straße hier in Charlottenburg läuft jede paar Wochen eine pro-palästinensische Demonstration. Ich habe gar kein Problem mit pro-palästinensischen Demos. Wie sie da in den Nachrichten aussehen, sieht immer schlimm aus. Und ich wollte das mal mit eigenen Augen sehen, weil in den Nachrichten kriegen wir nur einen Winkel. Sie suchen immer eine Story. Also ich bin mal runtergegangen hier auf der Straße, 20 Meter von dem, wo ich hier jetzt sitze. Und ich muss leider sagen, das sieht genauso schlimm aus in der Realität. Was Sie sagen, schreien tatsächlich, die Schilder, die Sie hochheben, halte ich für antisemitisch, wobei die befindet sich vielleicht immer noch im Raum von Freedom of Speech. Und so fühle ich mich natürlich sehr unwohl. Meine eigene Straße. Ich würde das niemals wagen, mich dort als Israeli oder als Jude zu zeigen. Ich hätte schon große Angst, was passieren könnte. Und nicht nur wegen einer Paranoia. Wir wissen, dass bestimmte Sachen sind doch in Berlin geschehen. Wie gesagt, das bleibt eine offene Frage und es wird sich nicht heilen im Sinne von, es wird nicht so sein, wie es früher war. Es wird von nun an oder seit dem 7. Oktober an anders sein.
Ja, die Zäsur ist, glaube ich, auch auf ganz vielen Ebenen spürbar.
Ja, also der 7. Oktober, denke ich, der hat uns und unser Leben ganz durcheinander gebracht. Und zwar selbstverständlich zuerst mal alle, die direkt betroffen wurden von diesen Vorgängen, die ermordet wurden, die verschleppt wurden, die heute noch schon anderthalb Jahre danach immer noch im Gazastreifen als Geiseln benutzt werden. Und ich glaube, die haben unser Verständnis völlig überrüttelt. Also wir sind in ein Loch gefallen. Es ist etwas geschehen, das wir uns nicht vorgestellt haben, dass sowas geschehen könnte. Diese Pogrom im Land Israel, das eigentlich errichtet wurde, um eben so etwas zu verhindern, hat, wie gesagt, das Selbstverständnis der Israelis in jeder Beziehung erschüttert. Persönlich für mich auch. Ähnlich wie Ron konnte ich auch vielen Freunden und Bekannten aus dem Ausland Unterstützung erfahren, was mich natürlich gefreut hat, muss ich auch sagen. Das war schön, das zu hören. Aber ich glaube, das Verständnis von uns, vom Staat und wie wir hier leben, wie Juden überhaupt leben auf dieser Welt, wurde wieder ganz neu in Frage gestellt. Wir hatten das Gefühl, ja, wir gehen einer besseren Zeit entgegen und das ist leider nicht der Fall. Wir haben auch negative Reaktionen erhalten. Vor dem 7. Oktober hatten wir das Glück, an verschiedenen internationalen Meetings teilnehmen zu können, wo auch muslimische Staaten mitgemacht haben. Und die Reaktionen danach, die waren sehr enttäuschend für uns. Also wir wurden gleich als Aggressoren gesehen aus diesen Kreisen, natürlich noch bevor sich Israel überhaupt gewehrt hat, also bevor Israel militärisch dort eingegriffen hat. Also plötzlich klafft ein Antisemitismus auf, in dem wir quasi wie ratlos sind. In der Psychologie nennt man das den Locus of Control. Also plötzlich weiß man nicht, man verliert die Kontrolle über eine Situation. Das war natürlich einerseits auch vom Kommerziellen her. Das wurde ja vorher erwähnt. Also wir mussten schließen und es gab ständig diese Raketenangriffe und so weiter. Touristen kamen nicht mehr ins Land, eigentlich bis vor kurzem, jetzt leider auch wieder nicht. Also eine große Umstellung hat hier stattgefunden und ja, ich denke, es ist eine Zäsur, aber wie man das hier eben sagt, die Leute müssen optimistisch bleiben und wir denken schon, dass wir das übertauchen, aber leider, leider mit sehr vielen Opfern.
Vielen Dank Ihnen beiden. Das ist jetzt kein optimistisches Ende, aber es entspricht der momentanen Situation, die eben auch wirklich alle Bereiche der Gesellschaft beeinflusst, in Deutschland, in Israel natürlich in besonderer Weise, aber tatsächlich in Deutschland eben eine ganz große Rolle spielt. Und ich danke Ihnen ganz besonders, dass
Auch
Sie
von
sich die
meiner
Zeit
Seite.
genommen haben. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen, auf ein persönliches Gespräch. Bis bald.